Es geht hier nicht nur um Fachkräfte. MINT ist eben auch ein ganz wichtiges Thema für die persönliche Entwicklung und für das Verständnis der Welt.
Ihr hört MINT Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.
Herzlich willkommen bei MINT Blowing, dem Podcast. Heute bei mir zu Gast Benjamin Gesing von MINT Zukunft schaffen. Herzlich willkommen.
Hallo Arne, danke, dass ich hier sein kann.
Danke, danke. Was kann die Welt noch retten und warum ist es MINT?
Alle Probleme auf der Welt, die wir aktuell haben, sind aus meiner Sicht MINT-Probleme beziehungsweise können mit MINT-Ideen gelöst werden. Sozusagen, wenn ich mir die ganzen UN-Nachhaltigkeitsziele angucke, ich glaube, es sind 17, sind davon fast alles Technologieprobleme und wir brauchen dafür technologische Lösungen, also den Welthunger bekämpfen, die Wasserfrage lösen. Selbst sozusagen, wenn es um Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern geht, ist es auch so, dass MINT sozusagen Kompetenzen und MINT-Skills und MINT-Ausbildungsgänge und MINT-Studiengänge klassische Aufsteiger sozusagen Möglichkeiten bieten und da auch diese Probleme eben auch mit lösen. Also das so sehe ich das. Deswegen arbeite ich gerne mit daran, dass wir ganz viele Probleme sozusagen lösen oder Herausforderungen anfassen.
Ich habe gerade schon geteased, du bist von MINT Zukunft schaffen. Ja. Es gibt ja sehr viele lustige MINT-Wortspiele. Man kann sich natürlich noch nicht so richtig vorstellen, was macht denn MINT Zukunft schaffen? Kannst du einmal grob sagen, was ist das für eine Institution?
Ja, MINT Zukunft schaffen ist ein gemeinnütziger Verein, ist ein Mitgliederverein eigentlich, in dem Organisationen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Stiftungen, Konzerne Mitglied sind, die sozusagen die MINT-Bildung in Deutschland unterstützen und stärken wollen. Wir haben ein paar Vereinsziele und daran wirken sozusagen alle diese Leute in unserer Vereins-Community, nenne ich es jetzt mal, mit. Und diese Ziele sind unter anderem eben, dass wir die MINT-Bildung an Schulen stärken wollen. Und deswegen zeichnen wir zum Beispiel Schulen aus mit dem Siegel MINT-freundliche Schule oder mit unserem zweiten Siegel digitale Schule. Wir machen aber noch einen ganzen großen Haufen mehr. Im Prinzip ist das so, dass wir ein kleines Team sind, eine kleine Geschäftsstelle in Berlin, aber eben getragen werden durch all die Leute, die bei uns eben in der Community
sind. Zum Beispiel eine sehr, sehr große Auswahl. Wie kriegt ihr es denn hin, von all diesen Interessensverbänden und Unternehmen etwas für die zu machen, wo alle sagen, da stehen wir hinter? Das ist ja auch gar nicht so leicht, so viele Interessen zu verbinden.
Es ist eine sehr heterogene Gruppe und der Rosenkranz, den ich jetzt hätte runterbeten können, der wäre aber auch wirklich richtig, ist auch wirklich richtig lang mittlerweile geworden. Ja, wie kriegen wir die zusammen? Das ist so, dass natürlich jede Initiative und jedes Projekt ist natürlich ein Projekt unter Menschen. Das heißt, es muss auch stimmen. Es muss auch passen. Trotzdem einigt man sich ja auf eine MINT-Thematik oder auf ein bestimmtes Projekt. Und es ist so, dass wir hier eben drei Arbeitsbereiche haben, die für all diejenigen, die sich bei uns engagieren, wirklich eine Bereicherung sind. Das sind einmal diese Ehrenamtlichen, die wir sozusagen haben. Das ist das MINT-Botschafternetzwerk, also die MINT-Aktivisten sozusagen. Dann die MINT-freundlichen Schulen, die ausgezeichnet werden, und die digitalen Schulen, die ausgezeichnet werden. Das sind also drei relativ große Netzwerke, die alle von dieser riesengroßen Family betüdelt und umsorgt werden und dafür, und die kümmern sich darum, dass es denen gut geht, dass die eine gute Arbeit vor Ort machen können.
Drei Fakten über MINT Zukunft schaffen. Fakt 1: Unter dem Namen MINT Zukunft schaffen laufen die Aktivitäten des Vereins MINT Zukunft e.V. Die Initiative ist das größte MINT-Netzwerk in Deutschland. Fakt 2: MINT Zukunft schaffen ist eine der AuftraggeberInnen des halbjährlichen MINT-Reportings und der monatlichen MINT-Lücke. Die Berichte geben Auskunft über die Entwicklung der Arbeitskräftelücke im MINT-Bereich. Fakt 3: MINT Zukunft schaffen organisiert ein bundesweites Netzwerk an MINT-BotschafterInnen. Die MINT-BotschafterInnen beraten Schulen, informieren SchülerInnen und StudentInnen über MINT-Berufe oder unterstützen die Initiative in vielen anderen Bereichen.
Du hast jetzt im Prinzip die drei Säulen schon mal so ein bisschen genannt. Vielleicht können wir ja schon mal wenigstens auf die erste eingehen. Was ist denn ein MINT-Botschafter oder eine MINT-Botschafterin?
Es gibt strenge Kriterien, die sozusagen für die Auswahl oder für die Vergabe des Titels MINT-Botschafter herangezogen werden. Mhm. Haben wir alle aufgelistet, also die kann man so ein bisschen nachgucken, die kann man nachlesen. Insbesondere geht es darum, dass man wirklich eine Aktivität auch nachweist. Darauf will ich jetzt mal sozusagen.
Ich mache am Wochenende Coding-Classes ehrenamtlich oder ich mache eine Löt-AG, solche Leute. Oder halte Reden in Schulen dazu, warum ein tolles als Beispiel.
Richtig, diese Beispiele sind eben ganz mannigfaltig. Ja. Also du kannst sozusagen dann auch eine Nachhilfe anbieten oder ein MINT-Stipendienprogramm ins Leben rufen. Also das Spektrum, sozusagen die Range ist da ganz breit. Also im Prinzip könnte man auch sagen MINT-Aktivisten oder MINT-Begeisterte.
Also gerade wenn man die kennt, diese Menschen, das sind ja oft Leute, die so intrinsisch motiviert für was sind und brennen, dass man Aktivist fast dazu sein kann oder Aktivistin. Genau. Aber wie werden die das denn? Findet ihr die auf der Straße? Werden die von euren Mitgliedern empfohlen? Oder wie findet das statt? Oder bewerben die sich? Oder sagen, hallo, ich wäre gerne MINT-Botschafter?
Ja, genau, unterschiedliche Weisen. Also es ist so, dass wir verschiedene MINT-Botschafter-Netzwerke innerhalb der Community sozusagen haben. Okay. Genau, und die sind selbst organisiert auch. Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das die Mathemacher von der Deutschen Mathematikervereinigung. Es gab im Jahr 2008 das Jahr der Mathematik. Mhm. Das ist so, es gibt ja immer so das BMBF oder wer auch immer, ruft ein Jahr aus oder die Vereinten Nationen.
Ja, oder ach so.
Das wird das Wissenschaftsjahr gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr haargenau. Mhm. Und da wurden 400 Mathemacher sozusagen ausgezeichnet. Mhm. Und dann wurde das, wie das so oft bei Projekten ist, dann beendet. Also das Wissenschaftsjahr war ja dann zu Ende. Und dann wussten diese 400 Mathemacher nicht mehr, was sie machen sollten. Und genau in so einem Fall sozusagen heben wir in der Regel meist die Hand und sagen, pass auf, wir haben da eine Idee. Und so haben wir sozusagen den angeboten, einfach sozusagen hier gleich ein MINT-Botschafter-Netzwerk zu eröffnen. Ja. Die dürfen sich auch weiter Mathemacher nennen. Also alles okay. Und es geht eher darum zu zeigen, wie groß ist auch diese Menge. Ja. Es gibt Leute, die sich auch bei uns bewerben, also tatsächlich mit Lebenslauf und mit irgendwie LinkedIn-Profil und was will ich denn machen und so weiter. Es gibt aber eben auch Leute, die aus solchen bereits bestehenden Netzwerken dann dazukommen.
Und du hast es vorhin schon mal gesagt, 2008 wurdet ihr gegründet. Ja. Von wem und warum?
Also es ist so gewesen, dass Thomas Sattelberger damals Personalvorstand bei der Deutschen Telekom und Dieter Hund von der BDA, der damals Arbeitgeberpräsident war, das Thema MINT, die Fachkräftelage einerseits und die Kompetenzlage andererseits, sich angeschaut haben, gesagt haben, da muss man was machen. Mhm. Und wir wollen die Initiativen der deutschen Wirtschaft darstellen im Bereich MINT und die zugänglicher und transparenter machen. Das war im Prinzip unser Auftrag, einer unserer Aufträge. Ein Auftrag war auch, den Begriff bekannt zu machen. Mhm. Das ist ja auch relativ
ist ja auch erfundenes wichtig. Konstrukt letztlich, ist diese Kombination aus MINT. Ne? Genau, es gibt ja eigentlich keinen Grund, das in der Kombination zu vereinen.
Schade eigentlich, dass wir nicht in so ein schönes Wort wie im Englischen für Kunst integrieren können. Da ist das ja STEM und STEAM.
Genau.
Und bei uns stolpert man über das
MINT-K
ein bisschen.
Oder MINT Plus auch gerne genommen, aber ja.
Also, und, also das Thema setzen, die Bedeutung für MINT, für den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich machen. Mhm. MINT ist halt der Kernmotor der deutschen Wirtschaft. Mhm. Wir haben also drei große Industrie, sozusagen Komplexe in Deutschland. Ja? Mhm. Das ist die chemische Industrie, das ist der Maschinenanlagenbau und die Metall- und Elektroindustrie. Ja. Und darum herum bildet sich eben alles. Und das, also die gesamte Wirtschaft und jedes Tattoo-Studio Studio und jeder Bäcker und alles Mögliche ist dann in diesem Zwiebelmodell da irgendwo hinten dran. Mhm. Und hier wird aber, ich sag mal ganz salopp, das Geld verdient. Und auch die ganzen Ideen und Kompetenzen bündeln sich da. Und ja, darauf wollten wir damals ein bisschen hinweisen, sind dann auch schnell in die Richtung gelaufen, dass wir gesagt haben, ja Moment, 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 aber es geht hier nicht nur um Fachkräfte. MINT ist eben auch ein ganz wichtiges Thema für die persönliche Entwicklung und für das Verständnis der Welt.
Ja. Mittlerweile ja auch Grundlage. Also es gibt ja immer mehr Querschnittsthemen, die aufploppen. Nehmen wir jetzt KI. Mhm. Ich meine, vor ein paar Jahren noch nicht gesagt, dass jeder verstehen muss, wie das funktioniert, um irgendwie in unserer Gesellschaft Teilhabe möglich zu sein. Aber heutzutage ist es ja fast so. Wenn ich da abgehangen bin, dann bin ich raus.
Das wird noch richtig spannend, denn KI, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind große Sprachmodelle, wo ganz viel Informationen reingefüttert wird und die können immer besser werden, je mehr Informationen reingekippt wird. Und die Frage wird sein, an welcher Stelle können wir eigentlich das Thema Quantencomputing damit reinnehmen? Mhm. Und wie funktioniert eigentlich Quantencomputing? Mhm. Und warum ist ein Quantum, warum ist es möglich, dass das an zwei Stellen gleichzeitig existieren kann oder real sogar ist? Und das ist total verrückt und total absurd. Und da stoße ich dann einfach an meine Grenzen. Das ist eben ganz aufregend. Ja, MINT ist wirklich sind spannende Themen drin und die haben einen konkreten Einfluss auf unser aller Leben. Ja. Wenn ich dich so angucke, sehe ich so, vielleicht sind wir so ein Altersjahrgang. Also ich bin 1980 geboren und bei mir war das also so. Mein Opa, der hat noch mit mir das Radio aufgeschraubt, ne? Mhm. Und noch gesagt, so irgendwie da ist der Transistor und der Kondensator und der Widerstand. Und so funktioniert das. Und da machen wir so eine Spule und dann funktioniert das mit den Frequenzen. Oder wir haben eine Bleistiftorgel oder so weiter gemacht. Ja? Also ich kann eben heute mein Radio nicht mehr aufschrauben, weil ich habe keins mehr. Das ist heute alles in meinem Smartphone integriert. Ja. Und um den Schlüssel zum Aufschrauben zu bekommen, muss ich irgendwie eine Lizenz haben. Also es geht nicht mehr so einfach. Wir müssen also andere Wege zum Durchdringen finden.
Das Standard im Moment Thema bei den Leuten, die jetzt in Rente gehen. Früher konnte ich mein Auto noch aufschrauben und konnte was sehen. Heute guckt man auf einen Haufen Plastik und weiß gar nicht mehr, was man machen soll, sozusagen.
Es braucht also Angebote, mit denen wir auch in diesem, sozusagen in dieser neuen Welt, so nenne ich es jetzt mal, auch bestehen können. Mhm. Zum Beispiel bieten wir als Initiative den Lehrkräften, darüber auch wieder den Schülerinnen und Schülern, auch den MINT-Botschaftern und Interessierten ganz viele solcher Angebote auch an, aus diesen Wirtschafts-Netzwerken, wenn es zum Beispiel um das Verständnis von Quantencomputing geht oder anderes. Mhm. Aber auch die Maker-Frage ist natürlich so. Oder Repair-Cafés, toller Ort. Mhm. Ja, also einfach hingehen und was reparieren und schon ist man mit MINT drin. Und ich habe gehört, ihr wollt ja sowas auch machen. Also, oder ihr wollt das nochmal richtig aufbauen, das Thema mit dem MINT Campus. Ne? Also das ist ja
definitiv einfach genau. Ja, also so zumindest wichtig. Wollen wir mit dem MINT Campus den Schritt machen, dass wir den Menschen, die ein Repair-Café haben oder vielleicht auch MINT-Koordinator, MINT-Koordinatorin sind oder MINT-Botschafterin, wollen wir Lernangebote anbieten, die es ermöglichen, ihre Arbeit noch besser zu machen. Das heißt, vielleicht bin ich als jemand, der ein Repair-Café hat, total der Quereinsteiger, bin total toll in Fahrräder reparieren und pipapo, aber ich habe keine Ahnung von Didaktik. Und weiß gar nicht, wie ich das jetzt vielleicht einer Klasse beibringen kann. Dann gehe ich auf den MINT Campus und sage, aha, hier ist ein Lernangebot, wie ich das cool vermitteln kann mit Spaß. Das gucke ich mir jetzt an. Vielleicht mache ich ein Escape Game aus, wie repariere ich mein Fahrrad oder sowas. Und dann kann ich das sozusagen auf dem MINT Campus lernen. So ist unsere Idee und Vision.
Super.
Genau. Die Biege zurück zu euch.
Ja, gerne.
MINT-freundliche Schule. Mhm. Was bedeutet das und wie bekommt man das?
Ja, also die MINT-freundliche Schule ist eine Schule, die einen Fokus auf MINT hat und diesen Fokus mit einem aufwendigen Zertifizierungsverfahren nachweist. Mhm. In der Regel ist das so, dass die Schulen, die dieses Zertifikat erlangen wollen, sich sehr lange Jahre schon auf den Weg machen, um das zu bekommen. Es sind 14 Kriterien, die man da als Schule erfüllen muss. die alle sozusagen nachzuweisen, ist sehr, sehr aufwendig. Es geht da zum Beispiel um, das MINT muss im Schulprogramm verankert sein. Mhm. Es muss eine MINT-Mädchenförderung sozusagen vor Ort geben. Dies, das, also verschiedene Sachen. Und um ein solches Kriterium zu erfüllen, ist es aber, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Mädchen. Mhm. Da ist es zum Beispiel nicht ausreichend, wenn die Schule am MINT, am Girls Day teilnimmt.
Okay.
Das heißt, es ist auch ganz wichtig, viele Sachen zu machen, mhm. am Girls Day teilnehmen und noch verschiedene Sachen sozusagen dazu anzubieten. Und in der Regel bieten die Schulen, machen die Schulen in den einzelnen Kriterien Dutzende Projekte, die sie dann eben da nachweisen. Das Ganze wird in einem Verfahren beurteilt, ein dreistufiges Prüfverfahren, in dem unsere Geschäftsstelle vorprüft, zwei Jurymitglieder unabhängig voneinander die Schule beurteilen, zu einem Urteil kommen und das dann abgeglichen wird. Und als dritte Stufe dann die Kalibrierung, wo die Schirmherrin der MINT-freundlichen Schulen auch mit da beteiligt ist, die Kultusministerkonferenz, verschiedene andere, wo dann Stichproben gezogen werden, man nochmal die Spannbreite der Bewertung sich anguckt.
Und wie viele neue Schulen gibt es dann für gewöhnlich in so einem Rutsch? Ihr seid jetzt bei 2000?
Ja, sind ungefähr 2500 Schulen jetzt aktuell, die ein gültiges Zertifikat tragen. Und es kommen im Schnitt jährlich so 100 Schulen netto neu dazu.
Und die Alten müssen die sich wieder zertifizieren?
Mhm. Ah. Genau. Also das ist so, dass man nach 3 Jahren quasi, das ist so ein bisschen wie beim TÜV vom Auto und so weiter, also dass man dann die Plakette muss man dann wieder neu sozusagen beantragen und nachweisen. Ja. Und dafür muss man wieder ein Bewerbungsverfahren anstrengen. Und das wird dann wieder genau nach diesen strengen Sachen, Kriterien, also bewertet und entschieden.
MINT-Bildung vor Ort findet ja sehr oft an Menschen statt, sage ich mal. Das ist ja oft so, wenn dann die Schule ein oder zwei Lehrkräfte verliert, vielleicht an eine andere Schule, die genau in dem Bereich waren, gibt es ja wirklich das Risiko, dass dann wirklich ein ganzer Zweig schlechter wird, nenne ich es jetzt mal, wenn die wichtigen Leute gehen, wenn man es nicht gut verankert hat.
Das ist richtig. Und als wir 2011 die ersten Auszeichnungen vergeben haben zur MINT-freundlichen Schule, war das auch noch so, dass ein Kriterium in dem Katalog war, es soll einen MINT-Beauftragten, also einen MINT, also beauftragte Person an der Schule geben.
Ja.
Und das hat durchaus dazu geführt, dass diese Last oft einfach auf einer Person lag. Und
eigentlich
wir haben
nicht nachhaltig.
Das also dann irgendwann auch umgestellt auf ein MINT-Team, um diese Begründung auch der Schule nach innen und nach außen auch geben zu können und zu sagen, ihr müsst es auf mehrere Schultern verteilen, damit, wenn mal jemand schwanger wird, wenn mal jemand in Urlaub oder in Ruhestand geht, dass dann nicht eben alles wegbricht. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Out of the box.
Wir starten direkt in die Kategorie Out of the Box, um mal sozusagen rüber zu hüpfen in ein anderes Thema. Welchen Buchstaben würdest du bei MINT noch hinzufügen, wenn du könntest?
Das ist eine sehr gute Frage und Kunst, Kultur, Kreativität ist natürlich naheliegend. Ich finde es im Augenblick sehr schön, dass viele Initiativen entstehen, die einen Schwerpunkt zum Beispiel haben auf Theater oder Show, also irgendwie Darstellung mit reinnehmen. Insofern hätte ich jetzt fast gesagt, so ein Theatertee mit reinzunehmen noch als zweites, fände ich wirklich ganz spannend.
Hast du für uns Empfehlungen für MINT-Bücher oder Medien? Irgendwas, was man zum Thema MINT gelesen oder gesehen haben muss?
Also, ich mochte tatsächlich das Buch und den Film Der Marsianer sehr gerne. Aha. Und jetzt die Frage, wie viele Leute hast du schon interviewt und wie viele haben das schon gesagt?
Marsianer noch keine.
Ach, das ist ja witzig.
Ja, genau.
Ja, also das,
wobei eigentlich, da kommt schon wirklich viel, aber ist ja auch immer, was man so mag, ne? Oder wo man als erstes denkt.
Ja, genau. Also das mag ich sowieso so gerne, so Science-Fiction-Kram. Ja. Und dann ist das dann in dem Film auch noch Matt Damon. Und dann und er ist da irgendwie als, weiß ich nicht, Biologe und muss sich da irgendwie auf den Planeten durchschlagen. Da kommt schon viel MINT irgendwie durch.
Ja, doch. Der muss viel MINT können, alleine um Astronaut zu werden.
Wofür brauchen wir das alles? Genau für diesen Fall brauchen wir MINT.
Hoffentlich verhindern wir es, bevor wir auf den Mars müssen. Das wäre ja noch schöner, wenn MINT dazu beitragen kann. Was ist denn, wenn wir bei MINT bleiben, dein Lieblingsbuchstabe der 4?
Ich würde sagen, das T tatsächlich, also das Technik-T, das ist hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich mich auch immer viel so für Archäologie und Altes interessiert habe und da insbesondere für die Technik. Also wie sind Geräte oder Werkzeuge entstanden in den letzten Tausenden von Jahren und was hat man sozusagen damit gemacht. Es ist ja ganz spannend, dass der Mensch ja eigentlich auch ein Homo technicus ist und aufgrund dieses Tees sich letztendlich auch entwickelt und Werkzeug sozusagen
uns im Gänze
erfindet oder entdeckt und ein Faustkeil und dies, das. Also kurze Antwort, Tee.
Finde ich gut. Das gab es auch noch selten, das Tee. Das Tee ist sehr selten die Wahl. Zurück zu dir sozusagen mal als Person. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du jetzt machst?
Und zwar bin ich 2001/2003 habe ich ein Modellprojekt gegründet des Bundesfamilienministeriums damals. Mhm. Im Rahmen dieses Projektes ging es darum, die Jugendbeteiligung, Partizipation von Jugendlichen in Deutschland eben zu stärken. Es gab Anfang 2000 einen Weißbuchprozess zur Partizipation in ganz Europa und den konnten wir für Deutschland gestalten. Und daraus ist sozusagen einerseits mein Interesse entstanden, anderen bei der Entwicklung ihrer Talente und Fähigkeiten sozusagen zu helfen, sie dabei zu unterstützen. Unsere Idee damals war, wir helfen Jugendlichen, sich selbst zu helfen. Wir beraten Jugendliche dabei, wie sie selbst ein Projekt umsetzen können. Und dann hat mich das damalige Bundeskabinett, das wird gewesen sein, Merkel II, berufen ins Bundesjugendkuratorium. Das ist so ein Beratergremium der Bundesregierung zu Kinder- und jugendpolitischen Grundsatzfragen, Querschnittsfragen der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir waren da 15 Leute, 13 ältere Professoren, eine Kollegin, die Leiterin Bildung von der BDA, Barbara Dorn, und ich. Und wir verstanden uns ganz gut. Und ich war frech und sie auch. Und dann kam sie irgendwann zu mir und sagte, Herr Gesing, wir machen da was zum Thema MINT. Wollen Sie da nicht mitmachen? Ja. Und so bin ich dann bei MINT Zukunft gelandet. 2008 ist das gewesen. Und ja, wie das Leben eben manchmal so spielt.
Ja, schön, schöne Geschichte. Und wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
Es ist so, dass ich mich sehr viel um Schulen kümmere. Also ich bin mit unserem Netzwerk sehr stark persönlich in Kontakt. Schön. Als stellvertretender Geschäftsführer klingt das vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, weil man sich so denkt, auweia, wir machen halt aber auch sehr viel selbst. Mhm. Es ist so, dass wir unsere Partnerbetreuung ganz stark machen, also Mitgliederbetreuung, die Schulen und die MINT-Botschafter, denn unser ganzes System funktioniert nur dann, wenn die alle uns helfen, unsere Arbeit zu machen. Das heißt, meine wichtigste Arbeit ist auch ein bisschen wie bei dir, du machst ja auch viel Netzwerkarbeit, ist das Netzwerk am Laufen zu halten und zu gucken, dass alle mir bei irgendetwas helfen, sodass wir unsere Ziele am Ende des Tages dann letztendlich erreichen.
Wenn du so an deine Arbeit und deine 15 Jahre zurückdenkst, hast du so ein Erlebnis oder einen Moment, der wiederkehrend vielleicht auch ist, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich daran bleibe?
Also ich denke da manchmal drüber nach. Ich bin jetzt 15 Jahre beim MINT Zukunft schaffen und als unser neuer Chef zu uns kam, der sagte zu mir, es gibt ja diese 3-5-7-Regel. Ne? Mhm. Nach 3 Jahren bist du angekommen, nach 5 Jahren bist du Spitze und nach 7 Jahren ist sozusagen vorbei. Bei mir sind es jetzt schon 15, sozusagen, was die Karriere angeht. Also es ist so, dass mich begeistert wirklich die Talentförderung, die wir hier machen. Wir sind auch nach 15 Jahren immer noch ein Start-up. Mhm. Also es ist eine Atmosphäre, in der wir wirklich Dinge anstoßen und bewegen können. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, was über die Schulen hinausgeht. Zum Beispiel ist das Thema MINT-Regionen bei uns entstanden. Also 2009 haben wir 9 Modellregionen gegründet, gemeinsam mit dem Gerd Semmler aus Hessen, dessen Idee das im Prinzip war, der die MINT-Region Werra-Meißner, MINT im Werra-Meißner-Kreis damals gründete. Mit dabei war die Region aus Trier mit dem Herrn Thielen Beispiel, Metropolregion Rhein-Neckar, Münsterland, Osnabrückerland, Letzmint, verschiedene andere, also 9 insgesamt. Ja. Und daraus ist, muss ich sagen, als wir das dann sozusagen zur Adoption freigegeben haben, das Thema, ist ja eine richtig große Sache geworden. Nächstes Thema ist das Nationale MINT-Forum. Mhm. Das Nationale MINT-Forum ist von MINT Zukunftsschaffen und Akatec gegründet worden, als Henning Kagermann und Thomas Sattelberger sich das ausdachten, und wir hatten dann den Auftrag, das uns zu überlegen, was sollen die denn jetzt eigentlich machen? Ja. Und daraus ist ein fantastisches, schlagkräftiges Gremium sozusagen als Institution geworden. Und there is more to come.
Mhm. Ja, das, wow, das klingt ja fast wie eine Drohung. Finde ich super. Ich hoffe doch, dass da noch mehr kommt.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Wir als MINT Campus haben ja das Ziel, durch Lernangebote, wir sind ja eine Lernplattform letztlich, den MINT-Koordinatorinnen und Pädagoginnen, Trainerinnen gute Lernangebote zu bieten. Wenn du für dich persönlich dir eins wünschen dürftest, was auf dem MINT Campus nicht fehlen darf, ein Lernangebot, was wäre das?
Ich glaube, dass es wichtig ist, die MINT-Botschafter und die Schulen stärker zusammenzubringen. Mhm. Und unsere MINT-Botschafter sind in der Regel keine Pädagogen, okay, oder haben keine pädagogische, große pädagogische Erfahrung, mhm, sondern kommen eher aus der Wirtschaft und wollen was machen, wollen irgendwie helfen und unterstützen. Ja. Und wenn man denen helfen kann, sich dabei sozusagen gut aufzustellen, ein bisschen pädagogischen Hintergrund zu bekommen, zu wissen, wie macht man eine gewisse Ansprache, dann wäre das hilfreich. Ja. Wir haben so ein paar
Basisdidaktik.
Basis, ja, genau. Ja. Also wir haben so ein paar Top-Managerinnen zum Beispiel dabei, die wirklich auf absolut internationalem Niveau sind, ja, und die dann in die Schule gehen und dann wirklich erstmal einen Kulturschock erleben. Ja, möglicherweise ist es umgekehrt genauso. Insofern, wie bringt man diese Welten zusammen? Das ist unser Job, das zu machen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht Hilfe mit anbietet.
Das können wir mitnehmen. Das klingt realistisch. Vielen Dank dir für deine Zeit und die Einblicke in MINT Zukunft schaffen, und euch da draußen noch eine MINT-tastische Zeit.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von MINT Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.